SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Für Bundeskanzler Scholz war es heute voraussichtlich der letzte EU-Gipfel. Zeit für Abschied blieb aber kaum. Die Unterstützung der Ukraine bestimmte das Treffen der 27 Mitgliedstaaten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Der ukrainische Präsident hat die EU aufgefordert, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten. In einer Videobotschaft an den EU-Gipfel erklärte Volodymyr Zelensky, die Sanktionen müssten bestehen bleiben, bis Russland abziehe. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen erklärten sich bereit, den Druck auf Moskau sogar noch zu erhöhen, unter anderem durch weitere Sanktionen. Sie begrüßten die laufenden diplomatischen Bemühungen und appellierten an Russland, echten politischen Willen zur Beendigung des Krieges zu zeigen. Für Bundeskanzler Olaf Scholz scheint nach dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin ein erster Schritt möglich. Nach Angaben eines EU-Beamten waren sich die 27 aber einig darin, dass derzeit keine wirklichen Verhandlungen stattfinden, und sie diskutierten demnach darüber, wie sie den Prozess beeinflussen könnten. Scholz sagte Kiew weitere Hilfe zu.
Am Rande der Gipfelberatungen kritisierte Bundeskanzler Scholz den türkischen Präsidenten Erdogan. Hintergrund ist die Verhaftung des Bürgermeisters von Istanbul.
Wir haben uns in den letzten Jahren sehr darum bemüht, die Beziehung zwischen Europa und der Türkei weiter zu verbessern. Deshalb ist die Verhaftung eines so zentralen Oppositionspolitikers wie des Bürgermeisters von Istanbul ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, bedrückend für die Demokratie in der Türkei, aber ganz bestimmt auch bedrückend für das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei. Wir können nur dazu aufrufen, dass das sofort ein Ende findet und dass Opposition und Regierung im Wettbewerb miteinander stehen und nicht die Opposition vor Gericht gestellt wird.
In der Türkei selbst hat die Opposition weitere Demonstrationen gegen die Verhaftung İmamoğlu's angekündigt. Die Hamas hat zum ersten Mal seit Monaten wieder den Großraum Tel Aviv mit Raketen beschossen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Im Gazastreifen setzt die israelische Armee ihre Angriffe durch Luftwaffe und Bodentruppen weiter fort.
Die palästinensische Bevölkerung wurde erneut aufgefordert, bestimmte Kampfzonen zu verlassen und in vermeintlich sichere Gebiete zu gehen. Gleichzeitig will das israelische Militär den sogenannten Netzarim-Korridor, der Nord- und Süd-Gaza trennt, erneut abriegeln. Aktuell ist es der Bevölkerung nur noch an wenigen Stellen möglich, von einem Teil in den anderen Teil des Küstenstreifens zu gehen. Scharfe Kritik an der aktuellen Situation übte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA Lazzarini. Im Nachrichtenkanal X schrieb er, dass die seit 3 Tagen anhaltenden israelischen Bombardierungen befürchten ließen, dass das Schlimmste im Gazastreifen noch bevorstehe. Er forderte eine sofortige Erneuerung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, eine würdevolle Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln sowie ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza. Julio Segador, Tel Aviv.
Bleibt die Frage, warum die ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas gescheitert ist. Dazu sagte der israelische Historiker und Autor Tom Segev.
Also an erster Stelle ist natürlich das Schicksal der Geiseln. Die Regierung Netanyahu nimmt sich Zeit damit. Im Allgemeinen nimmt man an, dass im Moment, wo die Geiseln zu Hause sind, hat Netanyahu seine politische Karriere beendet. Aber das ist auch nicht ganz klar. Netanyahu nimmt sich Zeit. Jetzt hat er beschlossen, den Krieg zu erneuern, mit der Idee, dass man die Hamas unter stärkeren Druck setzen muss.
Fokus Südwest.
Gegen die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin und stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Schmidt erhebt das Nachrichtenportal Business Insider Vorwürfe. Es geht unter anderem um angebliche Verflechtungen zwischen Schmidt, ihrem Ehemann und der landeseigenen Bank ISB. Einzelheiten von Oliver Böhm.
Die ISB beteiligte sich finanziell an einem Unternehmen von Schmidts Ehemann, als sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium war und stellvertretende Verwaltungsratschefin der ISB. Außerdem flog ihr Ehemann vergangenes Jahr bei einer Delegationsreise des Wirtschaftsministeriums mit, da war Schmidt bereits Ministerin. Schmidt wies die Vorwürfe zurück. Obwohl sie nicht verpflichtet gewesen sei, habe sie damals den ISB-Verwaltungsrat informiert. Für die Delegationsreise habe sich ihr Ehemann wie jeder andere teilnehmende Unternehmer angemeldet und die eigenen Reisekosten bezahlt. Schmidt will in 2,5 Wochen beim FDP-Parteitag als Landesvorsitzende kandidieren.
Mehr dazu heute Abend im SWR ab 20.15 Uhr in Zur Sache Rheinland-Pfalz. Der Landtag von Baden-Württemberg hat sich am Nachmittag erneut mit den Missbrauchsvorwürfen am Kunstturnforum Stuttgart sowie am Stützpunkt Mannheim befasst. Im Ausschuss für Bildung und Sport kam auch die ehemalige Spitzenturnerin Janine Berger zu Wort. Knut Bauer war in Stuttgart dabei.
In einer emotionalen Rede sprach die Ex-Turnerin von einem Hilferuf verletzter Seelen, um auf die seit vielen Jahren bestehenden und weiter anhaltenden Missstände hinzuweisen. Janine Berger warf den Verantwortlichen im Deutschen Turnerbund vor, körperlichen und mentalen Missbrauch durch systematisches Wegschauen zu ignorieren. Sie forderte eine unabhängige externe Untersuchung und im Beisein von DTB-Präsident Hölzel dessen Rücktritt. Es sei untragbar, dass er im Amt bleibe, denn es gebe eine Spur von Geschädigten mit Langzeitfolgen. Ein Kulturwandel werde nur vorgetäuscht, um finanzielle Förderungen zu sichern, so Berger. Der SPD-Abgeordnete Binder warf dem DTB-Präsidenten vor, in der Landtagsanhörung kein Wort der Entschuldigung an die betroffenen Turnerinnen gerichtet zu haben.
Die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Stuttgart festgestellt und eine Klage der Partei zurückgewiesen. Der Verfassungsschutz hat die AfD im Juli 2022 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und beobachtet die Partei seither mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Der baden-württembergische Innenminister Strobel hat die Gerichtsentscheidung begrüßt. Dem SWR sagte er:
Es gibt gute Gründe, dass der Verfassungsschutz die AfD in Baden-Württemberg beobachtet. Die AfD hat Verbindungen in den Rechtsextremismus hinein. Und es ist jetzt noch einmal klar geworden durch dieses Urteil des Verwaltungsgerichts, dass der Vorwurf, der Verfassungsschutz sei ein politisches Kampfinstrument, nicht zutrifft. Unser Verfassungsschutz hält sich an Recht und Gesetz und an seinen klaren Auftrag, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen.
Im Ahrtal stellt eine Bürgerinitiative derzeit 36 Stelen zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe auf. Alle Orte entlang des Flusses bekommen eine. Jetzt wurde vorgeschlagen, zusätzlich noch 2 Stelen in Berlin und in Mainz aufzustellen. Dazu SWR-Reporter Martin Gärtner.
Die Initiative Memoria sagt, die Ahrflut hat viele überregionale Aspekte, die nicht vergessen werden dürfen. Zum Beispiel die enorme Hilfsbereitschaft der Menschen, die zu Tausenden nach der Katastrophe im Ahrtal aufräumten. Oder dass der Bund und die Bundesländer 15 Milliarden Euro für den Wiederaufbau bereitgestellt haben. Annette Holzapfel von Memoria hat deshalb Ministerpräsident Schweizer vorgeschlagen, eine Stele vor dem Landtag in Mainz aufzustellen und eine vor der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin. Schweizer habe interessiert und wohlwollend reagiert, berichtet Annette Holzapfel. Sie sei deshalb optimistisch.
Und noch eine Meldung vom Sport. Die frühere Topschwimmerin Kirsty Coventry rückt als erste Frau an die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees. Die 41-Jährige aus Simbabwe wurde von der IOC-Generalversammlung zur Nachfolgerin von Präsident Thomas Bach gewählt.
Die gute Nachricht.
Heute ist der Weltglückstag und da dürfen wir alle den Finnen gratulieren, denn sie sind das glücklichste Land der Welt und das schon zum 8. Mal. Deutschland ist wie beim Eurovision Song Contest eher hinten zu finden und zwar auf Platz 22. Wie das Ranking zustande kommt, das erklärt Bianca Schwarz.
Der World Happiness Report ist eine Studie im Auftrag der UN der Vereinten Nationen. Die haben 2011 gesagt, hey, es wäre doch super, wenn wir wüssten, wie zufrieden und glücklich die Menschen in den einzelnen Ländern sind, weil dann könnten wir unsere Politik auch besser danach ausrichten. 2013 ist dann der erste World Happiness Report, also der erste Weltglücksbericht, veröffentlicht worden. Die Daten stammen aus Befragungen von Menschen weltweit. Sie sollen einschätzen, wie glücklich oder unglücklich sie sich fühlen, was die Ursachen sind und welche politischen Forderungen sie haben, um glücklicher zu werden. Oft hat der Report einen besonderen Schwerpunkt Schwerpunkt. Dieses Jahr ist es Sharing and Caring, übersetzt so viel wie sich treffen und füreinander da sein. Da geht es speziell um sozialen Zusammenhalt und das hat auch viel mit politischen Rahmenbedingungen zu tun.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.